Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich einen Gast dabei, den viele wahrscheinlich schon aus seiner Werkstatt oder von YouTube kennen. Er zeigt jeden Tag, wie vielseitig, anspruchsvoll und spannend das Kfz-Handwerk wirklich ist und gibt dabei ehrliche Einblicke in den Alltag eines Werkstattinhabers. Wir haben heute viele spannende Themen, vom Weg in die Selbstständigkeit über den Werkstattalltag bis hin zu YouTube, Unternehmertum und natürlich die Frage, wie wir das Handwerk wieder stärker in den Fokus rücken können. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Rüdiger Kuhn. Hi.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's super. Das ist das erste Mal, dass ich gefragt werde, wie es mir geht. Klasse.
Ja, Mann, das ist es wegen der Höflichkeit.
Der Höflichkeit, okay. Ja. Nein, mir geht's wunderbar. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich hoffe, dir geht es ähnlich.
Ja, mir geht's super. Ja. Mir geht's super. Ich freue mich auch total. Mhm. Und ich bin super gespannt, ob wir heute Erkenntnisse haben.
Du ich auch. Und ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das kriegen wir irgendwie hin.
Ja.
Rüdiger, bevor wir über deine Werkstatt, YouTube-Unternehmen sprechen, nimm uns doch einmal mit, wer bist du und wie bist du eigentlich im Kfz-Handwerk gelandet?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also mein Name ist Rüdiger Kuhn und das war irgendwie vorgezeichnet. Mein Vater hatte schon eine Werkstatt und ich habe halt gesehen, wie sehr der da arbeitet und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen und okay. Ich wollte es eigentlich nie machen. So und dann kam irgendwann die Bundeswehr und da war ich noch total unentschlossen, was ich machen soll. Ja, und bei der Bundeswehr habe ich dann das erste Mal an LKWs gearbeitet und den LKW-Führerschein gemacht und das hat mich halt interessiert. LKWs haben mich interessiert, Nutzfahrzeuge haben mich interessiert. Und darüber bin ich ja in die Werkstattgeschichte reingerutscht, weil als ich mich dann beworben hatte, hatte ich quasi ja schon ein gewisses Level von Wissen, was mir, glaube ich, da, also es hat mir zumindest nicht geschadet, dass ich schon so die diverse Werkzeuge kannte und Fachbegriffe etc. Ja, und der Rest hat sich dann einfach so ergeben, so wie sich das halt ergibt, wenn man eine Ausbildung macht und dann halt weitermacht. Und ja, ich sag mal, der Weg, dass ich nicht auf ewig nur in der Werkstatt sein wollte, das hat sich eigentlich schon sehr früh gezeigt, weil also irgendwie, klingt blöd, aber ich fühlte mich zu mehr berufen jetzt.
Also, sehr schön.
Es ist einfach so, es gibt einfach, also dieses echte Schrauben, da gibt es Leute, die sind talentierter einfach, muss man einfach so sagen. Mhm. Ich schraube zwar auch noch gerne, aber der Alltag ist, in meiner jetzigen Situation einfach was völlig anderes. Also ich schraube nur noch ganz selten. Okay. So und das eigentlich macht mir das hier auch mehr Spaß tatsächlich.
Okay, alles was dazugehört, du bist ja auch Chef, du bist Vorgesetzter, alles. Es geht auch um Zahlen, da kommen wir gleich auch noch so ein bisschen drauf. Aber nochmal zurück, du bist dann bei der Bundeswehr gewesen und hast dann am LKWs rumgeschraubt. Kannst du dich noch an deinen ersten LKW erinnern damals bei der Bundeswehr und was du dort getan hast?
Ja, rumgeschraubt habe ich tatsächlich gar nicht, weil ich war bei den Kartografen. Das heißt, ich habe Landkarten erstellt, weil ich immer schon so ein Faible für Kameras hatte und für, fotografieren und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch keine Ausbildung. Das heißt, die haben mich dann jetzt also nicht irgendwie in die Instandsetzung gepackt, wo normalerweise jeder Automechaniker landet. Jeder Automechaniker landet in der Instandsetzung irgendwie.
Okay.
Also die meisten. So, bei mir war es dann halt so, dass es hieß, ein Kollege, Gefreiter waren wir da ja noch gar nicht. Was waren wir denn da? Schütze waren wir. Schütze nannte sich das.
Okay.
Dann hieß es hier, Schütze, Müller, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Du machst den LKW-Führerschein. Und da zog der ein langes Gesicht. Und dann fragte der Vorgesetzte so, wie, hast keinen Bock? So nach dem Motto. Und der so, nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, wer will denn? Ne? Und dann war ich der Erste, der die Hand hochgehoben hat. Natürlich. Ich so, jo, lass mich mal machen. Ne?
Ja.
Weil, sag mal, so ertragreich ist das ja nicht, die Bundeswehr hinter sich zu bringen. Oder damals war das nicht so dolle, also als Wehrdienstleistender. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, da muss ich alles mitnehmen, was geht, um da möglichst mit einem großen Plus rauszugehen. Und das war halt unter anderem der Führerschein. Und damit fing das an.
Ah, okay. Das höre ich aber auch von vielen, die haben damals den Führerschein echt bei der Bundeswehr gemacht, weil den gab es dann quasi auch schon, also nicht nur für LKW, auch Kfz, glaube ich. Ne?
Ja, den hatte ich zu dem Zeitpunkt schon.
Okay.
Aber LKW ist ein Riesenthema. LKW ist nach wie vor teuer. Es war früher schon teuer. Und ich meine, das kann man sich ja dann mitnehmen. Ich weiß bis heute nicht, wieso der Kollege da das nicht machen wollte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber na gut. Ja. Das einen freut, ist es anderen leid. Oder hier in dem Fall war es mein Glück.
Ja, aber ist ja auch witzig, dass diese eine Entscheidung, ja, vielleicht wegweisend war. Also hätte einer gesagt, jo, mach ich, hättest du deinen Arm nicht gehoben und wer weiß, wie es dann weitergelaufen wäre.
Ja, das hat man ja immer wieder mal im Leben, dass so ein kleines Ding, was du auch nicht unbedingt beeinflussen kannst, auf einmal den ganzen Verlauf deines Lebens irgendwie beeinflusst. Manchmal ist es positiv, manchmal ist es nicht positiv. Ja, aber das haben wir wahrscheinlich beide schon oft genug gesehen.
Absolut, absolut. Kannst du uns mal den Weg beschreiben von deiner Idee, jo, ich mache eine Werkstatt auf, bis zu dem Zeitpunkt, wo du den ersten Kunden in deiner Werkstatt begrüßt hast?
Ja, das war also auch nicht unbedingt die Idee, ich mache eine Werkstatt auf. Das war nochmal eine andere Geschichte. Also meine Idee war eigentlich, cool, ich bin jetzt Geselle. Dann sehe ich mal zu, wie ich mich weiterbilde, damit ich eben nicht mehr in der Werkstatt sein muss, sondern damit ich irgendwelche anderen Sachen mache. Okay. Also mir schwebte davor, irgendwie Gutachter zu sein oder das war so mal eine Idee. Ich habe da auch mal eine Schulung besucht für dieses Erstellen von Gutachten und so weiter. Also irgendwas. Ich sag mal ganz vorsichtig mit Büro, also büroartig. Also Werkstatt, wie gesagt, so mache ich zwar gern, aber man muss ja ehrlich sein. Wie soll ich sagen? Also das, wenn du einen Job machst, und du bist okay in dem Job. Du bist wirklich, wo du sagst, ja, da gibt es Schlimmere.
Läuft.
Aber du guckst dich, du guckst dich rechts und links um und sagst, okay, es gibt aber auch echt viele bessere. Ne? Also es gibt einfach Leute, die sind da talentierter, die haben das irgendwie noch mehr drin. Weiß ich nicht. Also ich möchte dann eigentlich, also ich möchte lieber Sachen machen, wo ich glaube, da bin ich gut drin. So. Und in dem Moment, wenn ich sage, pass auf, ich kenne Leute, die da gut drin sind, die lasse ich lieber für mich arbeiten, ehrlich gesagt.
Sehr geschickt.
So, und dieses Schrauben, das ist halt auch, das ist eine Übungssache. Ne? Das heißt, im Idealfall lebst du das. Ne? Das heißt, das ist sowieso, wie du, ja, wie andere Dinge auch. Also wenn du im Service bist, wenn du halt mit Kunden zu tun hast zum Beispiel, dann lebst du das, dann freut dich das, mit Menschen umzugehen.
Ja.
Oder wenn du, wenn du im Pflegedienst bist, dann machst du nicht einfach nur das, weil, da liegt halt einer, sondern weil es irgendwie deine Berufung ist. Und meine Berufung ist nicht unbedingt das an einer toten Maschine zu schrauben, sondern eher wirklich das mit den Menschen, der Dialog mit den Kunden etc. etc. So und dann gebe ich das lieber gerne aus der Hand, wirklich das eigentliche Schrauben an Leute, die eben, also bei den Automechanikern hast du halt ganz viele Leute, ich sage immer Automechaniker, Mechanikerinnen ist natürlich klar, okay. Ich bin ja jenseits der Gender, des Genderalters, es ist halt so. Aber dennoch, es ist mir völlig bewusst, dass es sehr, sehr, sehr gute Frauen in diesem Beruf gibt. Aber bei den Automechanikern findest du ganz viele Leute, die nicht unbedingt deren, das ist nicht unbedingt deren Kernkompetenz, die Kommunikation und dieses Gespräch mit dem Kunden und so weiter. Das ist ja verstehe. Das, was Kunden auch ganz häufig bemängeln, wenn die irgendwo in die Werkstatt kommen und die, dann gucken die Leute da aus der Werkstatt, die anderen sagen, ja, ist halt kaputt, ne? Muss mal ganz machen. Ne? Oder dann sagst du, ein bisschen mehr Info wär schon schön. Und deswegen lass doch die Schrauben und ich mach lieber so mein Ding. So, und wie bin ich dann jetzt an meine Werkstatt gekommen? Ja. Wie gesagt, mein Vater hatte eine Werkstatt. Mhm. Und zwar diese hier, wo ich jetzt hier auch sitze. Mhm. Und das hat er zusammen mit meiner Mutter gemacht. So, okay. Meine Mutter hat irgendwann gedacht, das Leben hat wohl mehr zu bieten als nur zu arbeiten und wollte sich mal umorientieren. Dann haben sie sich getrennt. Okay. Und wie das so oft ist, das war nicht gut für die Firma. Also meine Mutter hat natürlich Geld bekommen und das hat natürlich Geld aus dem Unternehmen rausgezogen. Mhm. Und man muss es so sagen, wie es ist, mein Vater ist ein sehr guter Automechaniker, aber also was als so Geschäftsmann ist der eigentlich nicht so.
Okay.
Und der war wirklich, 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 das war so um 2000 rum, war der wirklich in der Schieflage. Und dann habe ich gesagt, ich steige in das Unternehmen mit ein und helfe dem. Mhm. Ich habe nicht bedacht, dass sich auch einer helfen lassen muss. Das heißt, also ich hatte so eine fantastische Idee, so nach dem Motto, ja, das machen wir so und so und so. Das Problem war eben, das war ja zu dem Zeitpunkt nicht meine Firma.
Ja.
Und wenn derjenige, der es entscheidet, sagt, nö, kannst du mit so vielen guten Ideen um die Ecke kommen, aber es wird halt nicht funktionieren. Und
das dieser Generationenkonflikt, wenn alt auf jung trifft?
Nee, ich weiß nicht, es kann natürlich ein Teil sein, Generation. Mhm. Es ist aber so, mein Vater und ich, wir sind halt wirklich vom Typ her sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mein Vater ist halt dieser Schrauber.
Okay.
Der will einfach nur, Hauptsache es ist ölig da, ne, und da ist irgendwas zu schrauben und er will Dinge reparieren.
Okay.
Es ist ihm völlig egal, ob das ertragreich ist oder nicht. Wo ich sage, als Firmeninhaber sollte dir das nicht egal sein. Du solltest schon entscheiden, verfolgst du das weiter? Also bietest du diese Dienstleistung noch an, obwohl sie nicht mehr ertragsbringend ist? Oder hörst du einfach damit auf und sagst, nee, pass mal auf, man verdient einfach kein Geld mehr damit, also lassen wir es doch. Mein Vater ist ein gelernter Autoelektriker.
Ne? Okay.
Und er hat gestartet mit der Dienstleistung Reparatur und Instandsetzung von Generatoren und Licht und Anlassern. Also
okay.
Ich weiß nicht, wie weit bist du im Thema drin? Kennst du
also
dich
ich stecke einen Schlüssel rein, das Auto springt an. Im Idealfall bringt es mich von A nach B.
Okay, wir sind jetzt beim Verbrenner. Du hörst, du hörst ja dann in dem Moment, wenn du den Zündschlüssel drehst oder den Knopf drückst, hörst du dieses
Ja.
Na? Ja. Okay, das ist, genau. Das ist der Anlasser. So, und irgendwann ist der halt mal kaputt.
Ja.
So, und da gibt es halt zwei Varianten. Man baut einen neuen ein oder man setzt den instand.
Ja.
So. Und mein Vater, der hat als reiner Dienstleister angefangen für andere Werkstätten und hat nur Generatoren und Anlasser instand gesetzt. Mhm. Ja. Und das ist irgendwann quasi ihm entzogen worden. Und zwar hat Bosch damit angefangen, selber Generatoren und Lichtmaschinen, also Generatoren und Anlasser instand zu setzen. Da kam dieses Austausch. Ne? Das kennen viele auch so, das gibt es im Austausch. Das heißt, man bekommt ein altes Teil, was instand gesetzt worden ist und gibt dafür seinen ausgebauten Anlasser oder seine Lichtmaschine wieder ab, damit die wieder instand gesetzt wird. So.
Okay.
Und damit war das Ganze Konzept ja irgendwie, zum Scheitern verurteilt. Mhm. So, und dann hat er angefangen, eben wirklich auch Autos zu reparieren. Dann kamen halt Kunden zu ihm und haben gesagt, hier, mein Auto ruckelt oder mein Auto zippelt oder zappelt oder macht oder dies. Und dann hat er angefangen, die zu reparieren. So ist er an die Werkstatt gekommen. So, und ich wiederum, wie gesagt, bin in diese Werkstatt reingekommen mit dem, mit dem Ansinnen halt wirklich hier, du musst deinem Vater helfen. Du musst dafür sorgen, dass er nicht baden geht mit dieser Firma, damit er nicht pleite geht damit. Mhm. Das war mein Ansinn. So, und wie gesagt, und die Schwierigkeit ist dann wirklich zu sagen, okay, du musst dir eben auch helfen lassen. Mhm. Ne? Du musst auch verstehen, dass der Vorschlag, den der andere macht, nicht einfach nur ist, um dich zu ärgern oder um irgendwas kaputt zu machen, sondern um einen Zweck zu verfolgen. Und zwar der Zweck ist, die Einnahmen von minus 1.000 pro Monat auf plus 1.000 pro Monat wieder zu bringen. Weil sonst machst du es halt eben nicht lange mit.
Ja, klar.
Ja, und da sind wir wirklich durch ein ganz, ganz, ganz schlimmes Tal der Tränen durchgegangen.
Okay. Okay.
Und zwar wirklich, wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Manchmal gegen meinen Vater, manchmal über seinen Kopf hinweg, einfach Dinge zu machen, damit es einfach weiterläuft.
Ja.
So, und irgendwann ist mein Vater halt in Rente gegangen. Also irgendwann haben wir das halt in den Griff gekriegt, dass man wieder Geld verdient, etc. Ja. Mhm. Und dann ist irgendwann mein Vater in Rente gegangen und das war so eine Situation, auch das war eigentlich so, er wollte eigentlich nicht in Rente gehen, der war schon über 70 und er wollte immer noch an den Autos schrauben. So. Und dann hatte er dann einen relativ neuen Golf, ich glaube damals war es ein Golf 5 oder ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und der Wagen hat geruckelt. Also er ist losgefahren und man konnte nicht vernünftig fahren.
Okay.
So, und dann hat er angefangen, wie er so immer angefangen hat, Zündkerzen raus, Luftfilter raus, alles mal nachgucken. Mhm. Und da habe ich ihn halt gefragt, Papa, hast du dem mal den Fehler ausgelesen von dem Fahrzeug? Mhm. Und da hat er, ihr jungen Leute, ihr wollt immer nur den Computer da befragen, ihr wollt ja gar nicht selber schrauben und bla.
Oh,
und
nein.
Ist so, Papa, aber lass es uns doch machen. Wir haben das Gerät. Mhm. Ne, es kostet uns keinen großen Aufwand. Und lass es uns doch einfach mal probieren. Mhm. Ja, wenn du willst, dann mach. Ja. So, und dann habe ich ihn eingesteckt. So, und dann war der, und dann hatte der Unterspannungen. Also diese ganzen Steuergeräte registrieren, ich habe einfach zu wenig Spannung. Ne? Also der Strom reicht nicht, salopp gesagt.
Ja.
Ist jetzt, oh Gott, hier der Automechaniker dreht, der springt mir jetzt an die Gurgel, aber ist egal. Das sagen wir einfach, der Strom reicht nicht.
Gut.
Und dann habe ich ihm gesagt, Papa, hör mal, der hat Unterspannung in allen Steuergeräten. Mhm. Der hat die Batterie kaputt. Und da habe ich das letzte Mal in meinem Leben von meinem Vater richtig, richtig Ärger bekommen. Was hast du gelernt? Boah, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Der springt einwandfrei an. Ne? Der ruckelt. Also er konnte sich das nicht vorstellen. Ich so, Papa, das sind elektronische Bauteile. Das führt zu Fehlern. Mhm. Ja, wenn du meinst, das wäre so, dann bau eine neue Batterie ein. Ja, dann habe ich eine neue Batterie eingebaut und alle Probleme waren weg. Mhm. So, das heißt, mein Vater hat diesen Sprung irgendwann von der Mechanik oder von der Elektrik zur Elektronik, den Sprung hat er nicht so mitgemacht, wie er ihn hätte mitmachen sollen oder müssen.
Ja.
Beziehungsweise müssen, er musste da überhaupt nicht, weil, wie gesagt, er war schon über 70. Mhm. Aber er hat es irgendwie versäumt. So, und dann stand er da ganz sinnentleert vor diesem Auto und sagte, das ist nicht mehr der Beruf, den ich mal gelernt habe. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann ist er in Rente gegangen. Und ab dann war es meine Firma.
Ja.
Und
ich finde
war 2017.
Ja. Krass. Ich finde das ja so krass. Ihr habt ja diese emotionale Verbundenheit, also Vater-Sohn. Wenn es jetzt ein Chef und Angestellter gewesen wäre, Wer weiß, wie das denn ausgegangen wäre, aber bei euch war es ja quasi nochmal ein paar Stufen höher, ne?
Ja, ja, also tatsächlich, also wenn es, wenn ich nur ein Angestellter gewesen wäre, hätte ich gar nicht so lange durchgehalten. Ich hätte dann irgendwann die Reißleine gezogen, hätte gesagt,
klar,
Ich höre auf. Ich gebe auf. Ich mache einfach nicht mehr mit. Mhm. Aber immer mit dem Hintergedanken, es ist mein Vater. Es ist mein Vater. Und irgendwie hatte ich dann irgendwann ja doch den Wunsch, die Firma zu übernehmen.
Mhm.
Und es war alles sehr, sehr, sehr zäh. Also
ja.
Unser Steuerberater hat lange auf ihn eingeredet, so, wir müssen da mal was machen. Und
ja.
Die Banken auch, so nach Motto, hier, es könnte mal weitergehen, ne?
Ja.
Weil wenn irgendwelche Investitionen zu machen sind, dann tun sich die Banken halt viel leichter, einem 40- oder 45-Jährigen einen Kredit zu geben, als einem 70-Jährigen. Das ist nun mal so. So sind die Spielregeln.
Ja.
Und wie gesagt, aber mein Vater hat diesen Schubser gebraucht, um dann wirklich in Rente zu gehen.
Ja.
Und wir haben uns oft fies in der Wolle gehabt, muss ich sagen. Also das war nicht immer sehr, nett, wie wir miteinander umgegangen sind. Beide nicht.
Ja, ja. Okay. Und dann 2017 hast du dann die Werkstatt von jetzt auf gleich übernommen?
Ja, das war wirklich von jetzt auf gleich, mitten im Jahr. Das war eigentlich total dumm. Also aber das, normalerweise versuchst du das ja zum Jahresende irgendwie zu regeln.
Ja, ja, ja. Sauberen Cut zu haben.
Genau, wegen Inventur etc. Ja. So, ja. Und ich habe die übernommen quasi zum 1. April, glaube ich, oder 1. März. Und Januar, Februar, März. Nicht meinen 1. April, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Müsste ich nachgucken.
Ja.
Und das eben 2017.
Okay. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt hast du dann deine Ideen jetzt einfach so umsetzen können, weil du warst ja jetzt Chef, du warst jetzt Vorgesetzter. Du konntest ja quasi jetzt machen, was du willst.
Genau, ich konnte im Endeffekt machen, was ich wollte. Man muss vielleicht noch mal einen kleinen kurzen Sprung zurück machen.
Ja.
Und zwar gab es vorher schon eine Situation, die auch schon an Absurdität kaum zu überbieten ist. Und zwar gab es, also wir haben schon immer Anhänger repariert, also solange ich denken kann. Also das ist so ein Ding, das machen viele Werkstätten einfach nicht, weil Anhänger ist halt ein bisschen anders und das ist so ein bisschen, ist kein Auto, ist nur ein Anhänger und das machen einfach, wollen viele nicht. Und wir haben es aber immer gemacht. So, und dann gab es in einem Jahr drei Anhänger, die so erheblich kaputt waren, dass die Kunden gesagt haben, Kund, wir haben dich zwar lieb, aber so lieb haben wir dich jetzt auch nicht. Wir kaufen einfach einen neuen Anhänger, schmeiß das Ding auf den Schrott, will ich nichts mit zu tun haben. Nee, ich kauf einen neuen Anhänger. So, und da habe ich zu meinem Vater gesagt, wäre es nicht klug, wenn wir auch Anhänger verkaufen würden? Weil wenn das so käme, dann könnten wir direkt einem Kunden sagen, ja, pass auf, du bist jetzt nicht weg, sondern ich biete dir wenigstens an, einen Anhänger zu kaufen. Ob er den dann kauft, ist ja dann noch eine andere Sache.
Aber der Service, ne?
Genau, dass man aber sagt, man versucht, den Kunden einfach zu halten. Und mein Vater so, bist du verrückt, das kostet ein Schweinegeld und boah, ne? Und ich so, ja, aber die Idee ist doch eigentlich gut. Also ich weiß jetzt gar nicht, was du dagegen hast. Also lass uns das doch probieren. Das Risiko ist ja jetzt nicht so groß. Ja, wenn du das unbedingt machen willst, dann mach das auf deine eigene Kappe. Okay. Habe ich dann gemacht. Da habe ich gesagt, bin ich zum Amt gegangen, habe gesagt, hier, ich mache einen Anhängerhandel, ich möchte das eintragen, hier quasi am gleichen Ort, also das heißt die gleiche Anschrift, der gleiche Name, es ist aber eine andere Firma. Und das heißt, wir hatten dann auf einmal zwei Firmen hier in diesem Gebäude, die voneinander profitiert haben. Also wir hatten einmal dann einen Anhängerhandel, den hatte ich und mein Vater die Werkstatt. So, wenn jetzt was an den Anhängern, ich habe die auch halt vermietet, ne? Wir haben die nicht nur verkauft, sondern auch vermietet.
Okay.
Das wiederum war dem geschuldet, weil meine erste Bestellung mussten 5 Anhänger sein.
Okay.
Und da hatte ich so schon so ein bisschen, so, oh, verdammt, ey, 5 Anhänger, was mache ich denn mit 5 Anhängern? Ja. Ich muss ja erstmal Käufer dafür finden. Ne? So. Ich war ja auch noch eine ganze Ecke jünger und ein bisschen weniger erfahren. So, und ich so, dann melden wir mal 2 oder so davon an, die wir dann vermieten können. Ja, okay, alles klar. So, das hat eigentlich direkt von Anfang an gut funktioniert.
Okay.
Der Verkauf hat auch gut funktioniert. So, und wenn dann was kaputt war an den Anhängern, konnte ich den Auftrag quasi wieder in die Werkstatt geben. So, das heißt, das war dann immer so ein Hin und Her.
Ja, ja, okay.
Na, die Werkstatt, die braucht zum Beispiel auch schon mal einen Schleppanhänger. Die Werkstatt hatte auch immer einen Schleppanhänger, aber der war alt. Ne? Der war halt in die Jahre gekommen. So konnte man hingehen und sagen, weißt du was, wenn man den Schleppanhänger braucht, dann nimmt man einfach den, also man mietet den quasi aus der Anhängerfirma und den alten kann man verkaufen. So musst du keinen vorhalten.
Ja.
Und wenn wir den selber nicht brauchen, können wir den an den anderen, also an den weiteren Kunden halt vermieten und können verdienen damit Geld.
Ja.
Ja, und das hat halt gut funktioniert. So, und dann ab 2017 hatte ich dann auf einmal hier am Ort, also oder hier zwei Firmen. Ich habe einmal die Anhängerfirma und die Autowerkstatt. Ja. So. Und dann bin ich zum Steuerberater gegangen und habe gesagt, ja, soll man das nicht irgendwie in eins bringen? Mhm. Und der meinte nur, auf gar keinen Fall.
Okay.
Auf gar keinen Fall. Du hast, das ist super. Steuerlich ist das super. Musste ich aber auch erst lernen.
Ja, ja.
Na gut. Und ab, wie gesagt, ab 2017 konnte ich dann mein Ding so durchziehen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja. Jetzt muss ich noch fragen, ihr habt ja auch Mitarbeiter gehabt vor 2017. Die sind dann mitgekommen unter deiner Führung. Ja.
Also, es war relativ problemlos. Nein, es war nicht relativ problemlos, es war problemlos. Ich wollte ja alle mitnehmen. So, und dann im Endeffekt bin ich einmal zu denen hingegangen, habe gesagt, hier, Leute, so sieht's aus. Seid ihr dabei oder nicht? Wir sind dabei. Ja, alles klar.
Cool.
So, und der Gesetzgeber möchte ja sowieso, dass wenn du eine Firma übernimmst, dass du die Mitarbeiter auch übernimmst. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Also das war das lief wunderbar.
Ja.
Sehr und schön. Wie gesagt, mittlerweile von denen, die ich dann übernommen habe, sind noch zwei da.
Okay.
Die anderen sind dann irgendwann mal gewechselt. Einer ist mal ausgeschieden, ist in Rente gegangen und wie das dann halt so ist, ne?
Ja, klar.
Ja. Ja.
Genau. Sehr schön. Viele unterschätzen ja, wie viele Rollen man als Werkstattinhaber gleichzeitig übernimmt. Man ist Mechaniker, man ist Chef, Personalverantwortlicher, Ansprechpartner für Kunden, muss nebenbei noch so die Zahlen im Blick behalten, ist ja für mich eine Königsdisziplin. Aber wie hat sich denn dein Alltag verändert, seit du Unternehmer bist, seit 2017?
De facto eigentlich gar nicht, weil nüchtern betrachtet war ich vorher auch schon Unternehmer. Nur mit dem, dass ich quasi sowas wie einen Vorstand noch vor mir hatte, der mir die Sachen dann im Endeffekt quasi entweder zugestimmt hat oder eben gesagt hat, das machen wir so nicht, das machen wir nicht, weißt du, was halt kostet.
Ja.
Das machen wir so nicht. Also nüchtern betrachtet hat sich das verändert. Tatsächlich, dass die Firma wieder noch mal ein bisschen besser dasteht, weil ich einfach konsequent die Sachen umsetzen kann, die mir vorschweben. Und ich bin auch recht rigoros, wenn ich feststelle, irgendwas funktioniert nicht, dann wird es beendet. Da wird auch nicht noch mal nachgefragt. Es funktioniert nicht, also lassen wir es. Weil es macht einfach überhaupt keinen Sinn man muss wieder ein bisschen ausholen. Manchmal macht es ja Sinn, Dinge zu verfolgen, die man einfach machen möchte. Einfach weil, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt viel Geld einbringen. YouTube ist halt so ein Beispiel. Ich wollte das gerne machen, weil ich irgendwie wann festgestellt habe, das könnte irgendwann Ertrag bringen. Irgendwann, aber eben nicht am Anfang. Das ist ja erstmal so ein Tal der Tränen, was man so durchschreitet.
Yes.
Und jetzt faktisch, wenn man wirklich konsequent mal reinrechnet, also oder wenn man mal errechnet, wie viel Zeit investiert man in diese Videos und so weiter und wie viel Ertrag bringt nur der Ertrag, den man aus den Einnahmen quasi generiert. dann sollte man das nicht machen. Zumindest nicht so, wie ich es mache. Ja, dann muss man es größer aufziehen. Dann muss einfach mehr. So, und das Ding ist aber, es bringt ja nicht nur Einnahmen. Es bringt ja auch Kunden, es öffnet Türen einfach. Guck mal, jetzt sitzen wir hier und du nimmst einen Podcast mit mir auf.
Ja.
YouTube war da ja auch ein Auslöser, wo du sagst, ja, ne?
Genau.
So, oder dann bin ich interviewt worden von der Autobild.
Okay.
Die sind wegen YouTube auf mich aufmerksam geworden, wegen einem bestimmten Thema und dann. Ja, möchten Sie was dazu erzählen? Auf jeden Fall möchte ich. Jeden Fall möchte ich das.
Das ist eine Frage.
Genau. Aber hallo, ey. Ja. Ja. Und dann, also wie gesagt, manchmal möchte man einfach Sachen machen mit dem Wissen, dass es vielleicht erst viel später die Lorbeeren zu ernten sind. Nee, die Lorbeeren, was erntet man? Die Kirschen, keine Ahnung, die Früchte, die Früchte sind.
Die Früchte des Arbeitens.
Genau, die Früchte sind erst viel später zu ernten.
Ja, ja.
Und manchmal möchte man einfach Dinge machen, weil man einfach, ich sag mal, Bock drauf hat. Ne? Dass auch das gerade bei Automechanikern, so dass man sagt, ich will so einen Oldtimer instand setzen oder ich will so einen Oldtimer restaurieren, auch wenn da Unmengen an Zeit und Geld reingeht, aber ich will das einfach machen. Sowas gibt es natürlich. Aber im Großen und Ganzen sollte man eben, wie du sagst, die Zahlen im Blick haben.
Ja, ja.
Und die Zahlen sollten möglichst positiv sein, sollten im Plus sein.
Ja. Wie gehst du eigentlich denn auch mit diesem Druck um? Du bist ja verantwortlich für Mitarbeiter, die auch Lohn bekommen, die ein Leben führen, Familien haben. Spielt das bei dir eine Rolle? Kannst du das ausblenden? Oder ist das immer so im Hinterkopf, na, ich muss gucken, dass meine Mitarbeiter auch gut rauskommen?
Also meistens läuft das einfach so nebenher. Das kommt, rutscht immer dann in den Fokus, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn du merkst, wir haben wenig Aufträge im Moment aus irgendwelchen Gründen. Es gibt es ja immer so wellenförmig. Ne? Es gibt immer wieder Monate, wo es ruhig ist. Und dann sind auch mal 2-3 Monate hintereinander, wo es ruhig ist. Und dann fängst du irgendwann an und wirst nervös. Und dann Motto, warum, was passiert hier? Ne? Verdammt, ich muss Löhne bezahlen, ich muss Miete bezahlen, ich muss das. Ne? Und der Druck ist da. Ja, aber wie halte ich das aus? Ich habe meine Frau. Also meine Frau, die kompensiert, die, wie soll ich sagen, die hilft mir halt, ne? Die hilft mir, kluge Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise die hilft mir, dumme Entscheidungen zu lassen.
Okay.
Und
verstehe.
Ich bin ihr schon sehr, sehr dankbar. Ohne die würde das einfach gar nicht funktionieren. Sie versteht auch, dass ich keinen normalen 8-Stunden-Tag habe, sondern eben, dass es auch manchmal länger ist.
Ja, ja, klar, sicher.
So, da kann ich mich ja nur unfassbar glücklich schätzen, dass die so ist, wie sie ist. Und dass sie meine Ideen mitträgt, beziehungsweise mich auch manchmal wieder so auf den Boden zurückhält und holt und sagt, ist das wirklich eine gute Idee, was du da jetzt vorhast? Also.
Okay, ich sehe schon, das spiegelt so ein bisschen das Verhältnis von deinem Vater vielleicht wieder. Und deine Frau sagt, hör mal, ob das wirklich so eine gute Idee ist?
Nee, meine Frau ist Bankkauffrau. Und das heißt, das ist ein Zahlenmensch.
Okay.
So, das heißt, für die, als wir dann irgendwann einen Achsmessstand kaufen wollten, habe ich mir einen ausgesucht, der kostete rund 10.000 Euro mehr als ein guter, normaler Achsmessstand.
Okay.
So, ja, aber warum? Sind wir auf einer Messe gewesen und sie sagte, erklär mir das so, wie du es einem Banker erklärst, warum du den haben willst. Und dann habe ich ihr das erklärt und habe ihr gesagt, pass auf, aus dem Grunde möchte ich den haben, aus dem und dem und dem und dem Grund. Und dann hat sie gesagt, alles klar, ich habe es verstanden, wir machen das.
Okay.
Ne? Mhm. Weil sie den Vorteil gesehen hat. Mhm. Nur wenn ich halt irgendwas kaufen möchte, nur weil ich es haben möchte, das hat man ja manchmal, dass man so sagt, oh ja, ich weiß, du bist da völlig immun gegen, ne?
Natürlich.
wenn man halt keine Begründung hat, um irgendwas zu kaufen, sondern einfach die Begründung ist, ich möchte es einfach haben.
Ja, weil es cool dann aussieht, ne?
Ja, was auch immer. Ja, das kann man ja auch mal machen. Man sollte das halt nur nicht immer machen. Und man sollte es insbesondere dann nicht immer machen, wenn man eigentlich damit Geld verdienen will. Mm. Also wenn es um ein neues Telefon geht, also hier ein neues iPhone oder keine Ahnung, wenn es um ein Quad geht, wir haben jetzt ein Quad gekauft, braucht kein Mensch. Es braucht einfach keiner. Aber man kann sich ja auch mal was gönnen. Mm. Ne? Nur weil man es nicht... wie soll ich sagen? Also man kann Dinge kaufen, nur weil man es will, aber es sollte nicht immer so sein. Ne?
Ja,
es sollte halt so, also die meisten Dinge sollten schon mit irgendeiner Intention sein. Ne? Mhm. Weiß ich nicht, so Frauen und Schuhe, manche Frauen und Schuhe. Also man braucht nicht 1000 Schuhe, das braucht man nicht. Mhm. Aber... ich verstehe auch, dass es manchmal schön ist, neue zu kaufen. Ja.
Ich glaube, das Maß ist das Ding der Dinge. Also man muss gucken, wie oft macht man was, wie oft gönnt man sich was. Ist auch nicht verkehrt, sich was zu gönnen. Ja. Aber wenn das dann wirklich jede Woche so ist und man kauft sich jede Woche einen Quad oder einen Anhänger, der 10.000 Euro mehr kostet, dann sollte man das doch hinterfragen, was man da so tut.
Ne? Ja. Ja, wie gesagt, also wenn du irgendwas, gerade Werkzeuge, wenn du irgendwas kaufst und du weißt, du verdienst damit einfach dein Geld und du weißt, dass es eine besondere Qualität oder du kannst deine Arbeit schneller erledigen oder was auch immer, dann hat es ja einen Grund.
Ja, klar.
Und dann kannst du es einfach gegenrechnen.
Ja.
Wie viel bin ich schneller? Wie viel verdiene ich mehr? Wie lange brauche ich, um den Mehrpreis rauszurechnen?
Ja.
Fertig.
Ja.
So, und dann ist es relativ schnell erledigt.
Ja. Ich meine, das ist auch hier mein Hobby, das Podcast und das Mikrofon. Ist jetzt ein besseres Mikrofon? Das hat mich damals, glaube ich, 150 Euro gekostet. Ne?
Ja.
Allerdings auch, es ist besser, es hat einen besseren Klang als wie ein 20-Euro Amazon-Mikrofon und es hat seine Gründe. Und du kaufst ja auch nur einmal im Idealfall.
Ne? Ja, das ja, hier sieht es ja nicht anders aus.
Ja.
Das ist hier mein Mikrofon, womit ich die Videos im Off spreche.
Mhm.
Und auch da... ich hatte vorher ein ganz einfaches Mikrofon und der Klang war halt nicht gut. So, und hiermit ist der Klang, damit kriege ich zumindest was Vernünftiges hin.
Ja, ja.
Und ja, das war natürlich auch ein bisschen teurer. Das war auch, hat auch ein bisschen mehr gekostet als 29,90.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Reden wir mal über das Handwerk. Wenn man heute so über das Handwerk spricht, geht es oft um Fachkräftemangel oder Nachwuchsprobleme. Wie nimmst du die Entwicklung wahr? Hat sich das Handwerk in den letzten Jahren so verändert?
Da machen wir ein großes Fass auf.
Oha.
Punkt 1, dafür werde ich immer, wenn ich das im Beisein von Kollegen sage, dann nehmen die mir das meistens krumm. Ich sage immer, der Kfz-Mechaniker ist eigentlich kein Handwerker mehr in dem eigentlichen Sinne. Also für mich ist ein Handwerker sowas wie ein Schreiner, wo man sagt, hier hast du einen Baum und wenn du fertig bist, hast du einen Schrank.
Mhm.
Ja, das ist für mich ein Handwerker. Oder hier ist ein Felsen und irgendwann hast du eine Marmortischplatte oder sowas. Ne?
Mhm.
Das ist ein Handwerker. Das machen wir ja eigentlich gar nicht. Wir machen ja ganz häufig, wir arbeiten ja eigentlich wissenschaftlich. Der Kunde kommt rein, erklärt uns, pass auf, mein Auto macht immer zick, 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 zick in der Kurve.
Mhm.
Und dann stellen wir erstmal eine These auf, so ein Motto, hey, pass mal auf. Ich vermute, es könnte das Radlager sein. Und dann versuchen wir dieses zu untermauern, so lange, bis wir uns sicher sind. Oder bis wir es ausschließen können. Okay, es ist nicht das Radlager. Okay, was könnte es dann noch sein? So, und so arbeitet man sich ja durch. Und das ist ja das, wo viele Kunden tatsächlich, was viele Kunden nicht verstehen und auch nicht gut finden, dass gerade diese Arbeit eigentlich die teure Arbeit ist. Dass also dieses, wenn du das Auto in die Werkstatt bringst und keiner weiß, was das Problem ist am Auto, so dann, du hoffst eigentlich drauf, dass der die Haube aufmacht, der Mechaniker, und sagt, alles klar, es ist dieses Teil, es kostet 20 Cent, rein, fertig, zu, tschüss, danke, auf Wiedersehen. Ne? So, das ist das, was du hoffst. Aber so sieht es halt in der Realität nicht aus. Da fließt halt viel Arbeit rein und viel Know-how. So, und genau das ist eigentlich dieser Fachkräftemangel. Leute, die an Autoschrauben, findest du noch immer relativ häufig. Aber Leute, die auch verstehen, was das Auto macht und einen Schaltplan lesen können und solche Sachen, das findest du nicht mehr so häufig.
Okay.
Also beziehungsweise, die waren früher auch schon nicht so häufig, diese Personen.
Ja.
Also das waren auch so die Einhörner in dem Beruf. Also die guten Leute, das waren immer die seltenen Leute. Also die Einhörner, die man gesucht hat. Wie gesagt, den einfachen Schrauber, der einen Reifen wechselt oder einen Radwechsel oder einen Ölwechsel durch, die findest du eigentlich relativ viel.
Okay.
Aber die Leute, die eben verstehen, was, also wie sind die Zusammenhänge, die quasi nicht mehr in Bauteilen denken, sondern in Systemen, die sind selten geworden. So, und wir versuchen halt Leute auszubilden, die das können. Gut, aber da musst du halt auch ein gewisses Talent für haben, du musst es auch wollen, du musst auch Bock darauf haben, dich da einfach hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte einfach verstehen, was da gerade passiert. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich damals mit einem Lehrling, der arbeitet nicht mehr bei uns, der hat sich nachdem er ausgebildet war, hat er sich tatsächlich umorientiert.
Okay.
Mit dem habe ich mal einen Fehler gesucht an einem Seat, da blieb das Bremslicht immer an. So, und wir haben uns dann mit dem Schaltplan durchgearbeitet und so weiter, und irgendwann hatten wir den Fehler, und dieses Gesicht, was der gemacht hat, dieses Strahlen, dieses
ja,
ich bin der Bing. König, ich bin der König der Welt, es kann mich nichts mehr aufhalten, ne?
Cool.
Das war schon ziemlich cool, und da habe ich gesagt, okay, pass auf, du hast jetzt das Gefühl, ich kann nichts mehr bremsen. Ja, ja, genau. Das, ja. Ist so, okay. Du wirst morgen kriegst du oder übermorgen kriegst du schon wieder den nächsten, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch funktionieren.
Das heißt,
du musst dich wirklich dann, wenn du in diesem Job bist, von diesen kleinen Lichtblicken oder von diesen kleinen Häppchen des Erfolgs, diese Erfolgserlebnisse, musst du dich wirklich von einem zum nächsten hangeln. Und diese, weil du nimmst ja auch, naja, man ist ja menschlich, man nimmt ja die negativen Sachen wahr. Ne? Man nimmt immer das wahr, was, das hat mich gestresst, das hat mich genervt. Ich habe mir den Finger aufgeratscht oder sonst irgendwas. Und was die da von Citroën oder von welcher Marke auch immer bauen, das ist sowieso alles komisch da und so, ne?
Natürlich.
Wie gesagt, aber diese kurzen Momente, wenn du lange nach einem Fehler gesucht hast und auf einmal, bam, da ist er.
Ja.
Das ist schon geil. Das ist schon richtig, richtig geil. Also das ist
voll
ein
cool, cooles
Gefühl.
Ja. Ich habe gesehen, auf der Homepage, ich habe, glaube ich, 3 Azubis, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, im Team. Ist das eigentlich schwer, richtige Azubis zu finden, die richtig Bock drauf haben und die auch auf euch Bock haben?
Ja. Also es war so, die letzten 2 Lehrlinge, die haben es nicht geschafft, quasi bis zur Gesellenprüfung. Die haben das irgendwann auf halbem Weg abgebrochen.
Okay.
Also von sich aus. Also ich habe es nicht abgebrochen, sondern sie haben es abgebrochen. Mhm. Und das lag nicht daran, dass wir so blöd sind, glaube ich zumindest, sondern sie haben es abgebrochen einfach, weil sie festgestellt haben, das ist ein schwieriger Beruf. Das ist nicht so einfach. Das ist halt schon, ne? Mhm. Und man hat halt die Finger dreckig und man... Einmal in der Woche hat man sich die Finger geklemmt oder sonst irgendwas. Das ist halt so, ja.
Ja, ja.
Dann hatten wir jetzt in dem letztes Jahr hatten wir eben mehrere Bewerbungen und es kamen halt diese drei in die engere Wahl.
Okay.
Und ich hatte, muss ich sagen, das ist na gut, die wissen es ja, also ich kann es ruhig laut aussprechen. Ich hatte tatsächlich in meinem Kopf, naja, komm, nehmen wir drei. Mhm. Einer bleibt sowieso auf der Strecke, wahrscheinlich sogar zwei.
Okay.
War aber nicht. Jetzt haben wir drei Lehrlinge in einem Lehrjahr, was eigentlich für unsere Betriebsgröße zu viel ist.
Okay.
Aber aber dafür sind sie halt auch gut. Also, also sie sind, also da ist Potenzial da.
Mhm.
Und dann behalte ich die natürlich auch gerne, weil, naja. Also ich mag es einfach, mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich sage, oh, ja, da kannst du was mit bewegen. Ne? Der hat in der und der Richtung hat der ein Talent und das macht schon Spaß. Also die Talente rauszukitzeln und einfach zu gucken, okay, was wird er wohl machen, der Azubi? Wird das ein Mechaniker oder wird das ein Elektriker oder wird das so ein Allrounder oder
oder auch dein Nachfolger?
Oder whatever, ein Diagnostiker oder ne, was auch immer.
Ja.
Und wir haben jetzt seit langem wieder einen Lehrling, der ist relativ ruhig, spricht sehr wenig und das ist halt, das kann noch zu einem Problem werden, gerade bei einer Gesellenprüfung. Ne? Den triezt sich jetzt im Moment, so ein Motto, du musst quatschen, du musst labern. Ne? Das ist aber so ein Typ tatsächlich, der guckt dir auf die Finger und versteht, was du machst. Und macht das und ahmt das nach. Und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Okay.
Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Normalerweise ist es so, dass du den Leuten das erklären musst, so, dann drehst du links rum, dann drehst du rechts rum und dann haust du da mal meine Mama drauf. So, und der guckt einfach sich das an und macht das nach und ist damit auch ganz, fährt damit auch ganz gut, muss ich sagen.
Okay.
Manchmal muss man ihn wieder so einbremsen und sagen, pass mal auf, an der und der Stelle hättest du es besser noch so gemacht oder so gemacht. aber das ist schon ganz cool, ja.
Cool. Ich glaube, jeder, der so lange in einer Werkstatt arbeitet wie du, sammelt Geschichten, die man nie wieder vergisst. Gibt es da Begegnungen mit Kunden oder eine Reparatur, die im Kopf geblieben ist? Vielleicht so ein Ford Galaxy, der eine Auffahrt zur Autobahn St. Augustin einfach nicht schalten möchte. Liebe Grüße an dieser Stelle. Kannst du ihm eine schöne Geschichte noch mitgeben?
Ja, also es gibt jeden Tag irgendwelche merkwürdigen Geschichten, Kurioses oder die halt so in Erinnerung bleiben. Interessanterweise bleiben oft so negative Sachen in Erinnerung. Mhm. Wenn halt eine Reparatur nicht gut gelaufen ist oder wenn der Kunde nur glaubt, sie ist nicht gut gelaufen. Das ist viel interessanter.
Okay.
Also interessanterweise ist es so, wenn wirklich was richtig schlecht gelaufen ist, wo ich sage, das war richtig, richtig, richtig schlecht und hätte so nie passieren dürfen, dann reagieren die Kunden oft so mitfühlend, so total empathisch, sondern das kann ja jedem mal passieren. Ja, aber es sollte nicht passieren.
Ja,
ne? Sollte nicht, ne? So, und wenn aber was passiert, wo wir als Werkstatt sagen, jo, das ist ja super gelaufen, ne? Das ist ja ein ideales Ergebnis, dann nimmt der Kunde das oft gar nicht so wahr. Also was heißt oft, aber es kommt eben vor, dass dann irgendwelche Unstimmigkeiten auftreten. Also wir haben aktuell gerade auch so einen Fall, wo du sagst, ich weiß nicht, wie man es hätte anders machen sollen.
Also okay.
Kunde kommt rein, schildert uns das Problem und wir lesen den aus. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. Sie gucken nach, oh, der hat einen Fehler gesetzt. Und es gibt so Datenbanken, wo du reingucken kannst, ah, bei dem und dem Fehler, dann kann man in die Richtung mal suchen oder in die Richtung mal suchen. Und bei manchen Fehlern brauchst du es auch nicht, weil das weißt du einfach irgendwann.
Okay.
So. Und bei dem Fahrzeug sagte die Datenbank, pass auf, das war ein Hyundai, hier gibt es eine Rückrufaktion oder eine Serviceaktion von Hyundai, die können wir aber nicht durchführen. Die dürfen wir nicht durchführen. So, und dann habe ich den Kunden angerufen und gesagt, hör mal, bevor wir da irgendwelche wilden Aktionen machen, wir haben zu diesem Fahrzeug wenig Daten. Das heißt, wir können wenig wirklich sagen, hey, also wir brauchen ja irgendwelche Basiswerte, damit wir überprüfen können, ob was stimmt.
Ja.
Na, also wenn du zum Beispiel, ich sag mal, farbenblind bist, dann kannst du halt nicht erklären oder prüfen, ob ein Auto die richtige Farbe hat. Ne, das geht nicht. Du musst ja irgendwelche Referenzen haben. Ne?
Ja.
So, und die brauchen wir halt auch. Wir müssen Referenzen haben, wo wir Sachen abgleichen können. So, und zu diesem Fahrzeug liegt uns halt nicht viel vor.
Okay. So.
Und mit dem Wissen, dass es halt diese Rückrufaktion gibt, haben wir dem Kunden gesagt, hier, hör mal, so sieht's aus. Also wir haben wenig Referenzen und es gibt eine Rückrufaktion. Es wäre sicherlich klug, wenn du mit deinem Auto zu Hyundai fahren würdest. Noch offener kann man ja eigentlich nicht sein. Der Kunde sagt aber, nein, ich möchte lieber, dass ihr da dran arbeitet. Ja, okay. So, und dann haben wir halt geguckt, okay, es könnte der Drucksensor sein, der Kraftstoffdrucksensor. Ich habe keine Referenzwerte, um den zu prüfen. Wir können ihn austauschen, aber das ist halt ein Versuch, ne, weil ich habe ja nichts zum Vergleichen. So, der Sensor kostete 300 Euro, glaube ich.
Okay.
Ne? Der Kollege hat den angerufen, hat gesagt, hier, wir würden gerne den Sensor tauschen. Das ist ein Versuch. Ansonsten kommen wir nicht wirklich weiter. Und er kostet eben 300 Euro. Und der Kunde hat gesagt, alles klar, machen. Und dann hat in dem Moment, als er gesagt hat, machen, hat mein Kollege gesagt, alles klar, bestellt. So, und dann rief der Kunde eine Viertelstunde später an, ja, er hätte das überprüft, der wäre viel zu teuer und das Internet würde den halt, man bekäme ihn billiger.
Ja.
Und er wollte dann er wollte das dann eben nicht ausgeführt haben. Und dann ist es halt so, es ist nun mal so in der Werkstatt, in dem Moment, wenn du gesagt hast, ja, machen, dann ist das erledigt. Und wir können den Schalter auch nicht mehr zurückgeben. Wir haben ihn bestellt. Er ist dann
da.
Er wird geliefert. So, und dann entstehen halt die Diskussionen. Der Kunde ist unzufrieden, wir sind unzufrieden, jeder ist unzufrieden. Und ich bin mir da an der Stelle tatsächlich keine Schuld bewusst, weil wir haben eigentlich vorbildlich informiert. Wir haben gesagt,
genau.
Du hast die Möglichkeit, den zu Hyundai zu bringen. Das halten wir für die klügste Variante. Und das haben wir gemacht, bevor irgendwelche Kosten entstanden sind. Als wir dann Kosten, also in Form von Teilen produziert haben, haben wir auch nochmal angerufen, haben gesagt, hier, hör mal, 300 Euro, sollen wir das machen? Und wenn dann aber Ja gesagt wird, ja, dann ist eben auch Ja. Ne? Dann, was soll ich dann machen?
Blöd gelaufen,
so,
ne?
Das ist genau, und das sind solche Situationen, wo alle unzufrieden sind, wo hinterher unter Umständen eine schlechte Bewertung bei Google reingeschrieben wird und sagt, ja, aber
ja,
was,
verstehe.
Was soll ich denn machen? Ne?
Ja.
Also das sind so Situationen. So, und es gab einmal eine Situation, jetzt wo ich die Google-Bewertung erwähne, da hatte man mal eine Kundin reingeschrieben bei Google, also ganz schlimme Werkstatt, Betrüger, also wirklich richtig, richtig schlimm. Ne?
Okay.
So, und das Einzige, was wirklich positiv da war, sie hat es unter ihrem Namen gemacht. Das heißt, ich konnte nachvollziehen, wer diese Bewertung geschrieben hat. So, und dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, hören Sie mal, wir hatten halt die Diagnose gestellt, der Klimakondensator ist undicht und der muss repariert werden, das muss ausgetauscht werden. Ja, also das war halt die Basis. Und sie ist zu einer anderen Werkstatt gefahren, der hat einfach die Klimaanlage befüllt und danach lief die erstmal. So, und dann hat die halt logischerweise gesagt, ja, ey, Kuhnt, ein schwerer Betrüger, also ganz schön auf den Finger, ne? So, dann habe ich gesagt, ja, also ich würde das gerne überprüfen. Ich würde gerne nochmal nachgucken, wer jetzt den Fehler gemacht hat. Weil wenn wir es falsch diagnostiziert haben, dann schreibe ich unter die Bewertung, sorry, es tut mir fürchterlich leid, es war nicht mit Absicht, aber wir haben uns wohl offensichtlich geirrt hier. So, und dann kam der Mann, sie wollte uns nicht besuchen, der Mann kam mit dem Auto an und ich war mit dem Herrn unter dem Auto und habe geguckt und der Kondensator war tatsächlich undicht. Also unsere Diagnose war richtig und die Klimaanlage hätte per Gesetz nicht gefüllt werden dürfen, aufgrund hier von das Kältemittel ist halt fördernd Treibhauseffekt.
Ja.
Okay. So, und deswegen darf eine undichte Anlage nicht befüllt werden. Das ist einfach Gesetz. Ja. So, ja. Ne? So, das heißt, unsere Aussage war absolut korrekt. Und der Kollege, der es gemacht hat, hat es falsch gemacht. Auch wenn es für die Kundin sich richtig angefühlt hat, weil ja die Klimaanlage erstmal funktioniert hat. So, aber wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Fass hast, was dafür da ist, keine Ahnung, irgendwelche Giftstoffe aufzunehmen und du weißt, das ist undicht, dann füll kein Giftstoff da ein, reparier erst das Lifehack. Fass. Ne? Ja. Lifehack. Reparier erst das Fass, weil das ist der korrekte Weg. Ne? Du willst einfach nicht, dass das Zeug rauskommt.
Ja.
Mal davon abgesehen, kostet es ja auch Geld. Ne? Und wenn es nach einem halben Jahr wieder nicht mehr funktioniert, ist halt auch wieder blöd.
Ja,
das sind so die, diese. Andererseits, wenn es halt auch gut läuft und eine Kundin reinkommt oder ein Kunde, ja, dann eher Kundinnen tatsächlich und bringt einen selbstgebackenen Kuchen mit, weil die so glücklich ist, weil das Auto wieder funktioniert, ist natürlich auch schön. Exactly.
Perfekt. Ja.
Ja.
Ja. Cool, cool. Zum Abschluss, wenn du mal so auf die nächsten 5 bis 10 Jahre denkst, auf deine Werkstatt guckst, wo bist du da? Wo seid ihr da? Hast du da schon so eine Vision?
Nee, so richtig tatsächlich weiß ich das nicht. Weil, Punkt 1, ich weiß nicht, ob ich jemanden finde, der das übernehmen wird. Das ist mal das Erste. Das Nächste ist, wir sind im Moment, sind wir an so einem Scheidepunkt. Wir werden irgendwann wird es anfangen, wir werden ein Sterben von Werkstätten sehen. So wie wir vor einigen Jahren ein Sterben von Radio- und Fernsehtechnikern gesehen haben. Früher gab es in jeder Stadt, an jedem Ort ein oder mehrere Radio- und Fernsehtechniker. Ja, war der Fernseher kaputt, macht es den dahin, der hat es repariert und dann hast du ihn wieder mitgenommen. So. Und das gibt es einfach gar nicht mehr. Ne? Also es gibt kaum noch Leute, die Fernseher reparieren. Es ist einfach viel zu billig geworden, einen neuen zu kaufen. So, und bei uns wird der Knackpunkt sein, das autonome Fahren. Und zwar in dem Moment, wenn wir, also wenn du das Auto nicht mehr kaufen musst, weil es für dich billiger ist, als Kunde zu sagen, hier, Google, schick mir mal ein Auto in die Luisenstraße. Ich muss jetzt, weiß ich nicht, zum Schwimmbad.
Ja.
Und dann fährt das Auto alleine ohne Fahrer vor. Du steigst ein und du bezahlst nur deine Fahrt. Du hast kein Problem mehr mit irgendwelchen, dass du es tanken oder laden musst. Du hast kein Problem, dass es irgendwo abgestellt werden muss. Du hast keine Steuern, die du zahlen musst.
TÜV oder sonst was.
Keine Versicherung. Du hast mit nichts was zu tun. Du benutzt nur, also bezahlst nur das, was du wirklich benutzt. Oder eben dann eine Flatrate oder weißt du, lieber, da gibt es ja Modelle. Ab dann werden wir quasi obsolet. Weil die Fahrzeuge werden du musst ja keinem Geschmack mehr gefallen. In dem Moment, wenn die Autos von alleine fahren. Also wann hast du letztes Mal an der Bahn gestanden und dann kam eine rote Lok vorgefahren und da hast du gesagt, ey, die steige ich nicht ein, rot kann ich nicht leiden. Ich warte, bis eine blaue kommt. Hast du nicht gemacht.
Nein, ich war froh, dass überhaupt eine Eisenbahn gekommen ist. Eine S-Bahn.
Ja, also in dem Moment, also es ist dir dann völlig egal, wie das Ding aussieht. Hauptsache, es ist sauber und du kannst da einsteigen und du wirst dahin gebracht, wo du hin willst. Und das wird bei selbstfahrenden Autos eben auch sein. Autos werden drastisch billiger, weil sie halt keine 100.000 Modelle mehr bauen müssen. Und sie werden einfacher zu warten sein. Weil wenn sie alle gleich sind, dann fahren die einfach irgendwo rein, werden quasi automatisch angehoben. Und wenn es zum Beispiel um neue Reifen oder um neue Räder geht, dann kann das ein Roboter machen, weil es ist ja alles gleich.
Ja.
So, und warum sollte man sich die, sollte man sich das antun, ne, wenn man jetzt mal so überlegt, so Spieler wie Amazon oder Google oder sonst was, warum sollten die dann noch mit diesem Faktor Mensch arbeiten, der vielleicht mal einen schlechten Tag hat, der Stress mit der Freundin hat oder mit dem Freund oder keine Ahnung, einfach ein bisschen viel getrunken hat am Wochenende oder was geraucht hat. Was weiß denn ich, was Menschen so machen? Und dir potenziell eben wieder ein Problem einbaut ins Auto. Lass es automatisiert laufen. Und wenn die Autos alleine fahren, dann wird das so kommen. Weil du musst keinen mehr bezahlen, der den fährt. Das heißt, es wird nochmal billiger als Uber oder Taxi. Und dann wird es noch ein paar Leute geben, die Autos einfach brauchen oder die so ein Fahrzeug brauchen, weil sie halt beruflich oder was drauf angewiesen sind und ihr ganzes Gerödel mitnehmen müssen, ja, eben Handwerker zum Beispiel. Aber ich sag mal, wir sehen es ja auch schon bei jungen Menschen, dass dieser Wunsch, ein Auto zu fahren, gar nicht mehr so groß ist, wie er zum Beispiel in den 90ern oder in den 80er oder sogar in den 70er Jahren war. Alle fieberten auf den Führerschein hin.
Ja.
Und das ist gar nicht mehr so immens groß. Weil gerade in den Städten, es fährt alle naselang, fährt eine Bahn oder ein Bus oder sonst was. Warum soll man sich das antun? Man hat keinen Parkplatz, es ist teuer.
Ja.
Es ist auch, je nachdem, in welchem Umfeld du dich bewegst, ist es auch gar nicht gern gesehen. Der fährt ein Diesel. Keine Ahnung. Ja, ne? Dann E-Auto wäre vielleicht eine Option, ne, wegen der Umwelt, aber dann müsstest du ja auch irgendwo einen Stellplatz haben, wo du den laden kannst und so. Wie das halt so ist.
Ja, klar.
Und wenn du das alles auf einen Schlag umgehen kannst, dann wirst du das als Kunde tun. Wahrscheinlich.
Ist das der natürliche Lauf der Dinge? Ist das eine so ein Ding, man kann da eigentlich gar nichts gegen machen?
Also, nee, man kann da nichts gegen machen. Also ich habe einen Freund im Süddeutschen, der hatte vor, lass mich überlegen, ich glaube 4 Jahren, nee, muss länger hier sein, war vor Corona, der hat auch eine Werkstatt und der hatte 150-jähriges Bestehen.
Okay.
Und 150 Jahre für eine Autowerkstatt ist natürlich eine Nummer, ne?
Ja.
So, und das ist 150-jähriges Bestehen, weil der aus dem Kutschenbau kam. Ne, der hat Pferdekutschen gebaut. Also nicht er in Person, sondern seine Vorfahren natürlich, klar. Der Kutschenbau ist jetzt auch nicht mehr so hip, sage ich mal. Vorsichtig. das ist einfach so. Es gibt einfach Berufe, die mit der Zeit einfach verschwinden werden.
Genau.
Und der Beruf des Automechanikers wird wahrscheinlich nicht verschwinden, aber er wird nicht mehr diesen Stellenwert haben, wie jetzt, wo du sagst, also ich weiß nicht, wenn du jetzt da, wo du wohnst, mal so ein paar Straßen abklapperst oder das Gewerbegebiet, wie viele Werkstätten fallen dir da oder gibt es da? Wahrscheinlich 5, 6, keine Ahnung, hier in der Straße.
Ungefähr.
Ne, allein hier in der Straße sind 5.
Okay.
So, und das ist dann einfach nicht mehr vonnöten in dieser Menge. Und dann bleiben halt welche auf der Strecke, manche geplant, weil sie in Rente gehen.
Okay.
und einfach keinen Nachfolger finden. Manche nicht geplant, weil sie es einfach irgendwie die Kurve nicht kriegen, sag ich mal so vorsichtig, und einfach sich vom Markt verabschieden. Ja, aber es wird sich ausdünnen. Das wird so sein. Da muss man realistisch sein.
Ja, ja, klar, sicher, sicher. Und da einen Nachfolger zu finden, wird natürlich umso schwerer. Bei deinem Vater war es natürlich relativ einfach. Der Sohn, der ist ja Feuer und Flamme, der will das übernehmen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, ob da Menschen gibt, die da auch da so das Feuer für haben, in, weiß ich nicht, wann du in Rente gehen möchtest, das dann zu übernehmen mit neuen Ideen.
Also im Moment ist es halt so, meine Söhne machen beide nichts in der Richtung. Mein großer Sohn, der hat Landmaschinenmechaniker gelernt.
Okay.
Jetzt ist halt die Frage, also jetzt hier bei uns, hier gibt es keine Bauern. Also dann brauchst du auch keinen Landmaschinenmechaniker. Ne? Das eine bedingt das andere halt.
Ja,
ne?
Ja, klar.
So, aber man weiß nicht, wo es hinführt. Also, wenn ich mir überlege, wie hoch war das Sondervermögen, was bereitgestellt worden ist, um Straßen zu bauen von unseren
500 Milliarden.
Unfassbar. Vielleicht werden jetzt Straßen gebaut und dann brauchst du vielleicht, es heißt ja Bau- und Landmaschinenmechaniker, vielleicht brauchst du wieder Baumaschinenmechaniker. Man weiß es nicht. Man weiß nicht so genau, wo das hinführt.
Ja, ja, klar.
Aber dieses Thema, dass du halt, dass in jeder Familie ein, zwei oder sogar drei Autos sind. Für Mutti braucht eins, Papa braucht eins, Töchterchen braucht eins, damit sie zur Uni fahren kann oder so.
Ja, ja.
Ne? Für jeden muss, also da hat man dann halt seine Werkstatt, die sich drum kümmert. Es wird weniger werden. Die Frage ist, ab wann? Ne? Das ist halt schwer einzuschätzen. Es gibt ja, also in San Francisco fahren die Fahrzeuge ja schon rum, in Las Vegas fahren die Fahrzeuge rum.
Ja.
In China fahren die rum, die selbstfahrenden Fahrzeuge. Ich habe jetzt gelesen in der Fachzeitung, dass die ersten in Kroatien rumfahren.
Okay.
Wo ich jetzt weiß, ich keine Ahnung, warum ausgerechnet Kroatien, also ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt oder ob das irgendwie ein schlecht recherchierter Artikel war, das weiß ich nicht. Aber es wird ja kommen, es wird kommen. Die Frage ist, wie schnell wird es kommen und wie schnell dünnt sich dann der Fahrzeugbestand aus?
Ja, klar. Ich sag mal so, solange die Deutsche Bahn am Status quo festhält, brauchen die Leute ein Zweitauto. Also, dein Gebete abends wird da reinkommen, liebe Deutsche Bahn, macht weiter so. Damit die Leute ihre Züge nicht kriegen, weiterhin Verbrennerautos kaufen.
Also tatsächlich, ich wohne ja hier ländlich wir haben überdurchschnittlich, also pro Haushalt überdurchschnittlich viele Autos. Das heißt aber auch, dass der Kuchen eben kleiner wird, ne?
Ja.
Die Haushalte haben ja nicht auch im gleichen Maß für jedes Auto gleich viel Geld zur Verfügung, ne?
Genau.
Das heißt, dann wird halt geguckt, okay, kann man das machen oder will ich das machen? Oder kann man vielleicht die Reparatur noch schieben oder was auch immer? Ja. Also die Fahrzeuge sind. Also hier bei uns, ich kann ja nur für uns reden, also Fahrzeuge sind genug da. Ob auch genug Geld da ist, um den ganzen Spaß zu bezahlen.
Ja.
Im Moment kann ich jetzt nicht klagen.
Ja.
Aber man sieht im, also oder wir werden schon, oder wir können schon jetzt dran fühlen oder wissen, wir wissen es schon. Nächstes Jahr werden die Stundenverrechnungssätze wieder steigen. Das wird so sein und das wird nicht nur bei mir so sein, das wird bei vielen so sein, weil klar, die Mindestlöhne werden steigen. Ne? So, und mit den Mindestlöhnen muss der Abstand zu den Leuten, die, ich sag mal, eine Ausbildung gemacht haben und Facharbeiter sind, muss ja der Abstand, der darf ja nicht darf ja nicht aufschließen. Es muss sich ja lohnen, eine Ausbildung zu machen. Also muss das alles rutscht eben nach oben. Und das ist jetzt schon klar abzusehen, dass das kommen wird. Wird so sein.
Wir wollen das Beste hoffen. Lieber Rüdiger, Das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr für die Einladung. Also ich bedanke mich für die Einladung. Und es hat echt Spaß gemacht. Und ja. Gut, über YouTube haben wir jetzt wenig gesprochen, aber es ist ja wurscht. YouTuber gibt es wie Sand am Meer. Such dir irgendwann einen anderen.
Es geht um die Mechaniker, habe ich heute gelernt. Das sind die Einhörner.
Ja.
Auf jeden Fall, da draußen folgt Rüdiger auf Instagram, da bist du. YouTube, ja. Ich verlinke nochmal alles mit in die Shownotes mit rein. Könnt ihr euch alles nochmal angucken. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.